Platz auf Distanz ist echt zwar zu Anfang wirklich viel Fleißarbeit, weil es eben einfach eine neue Aufgabe ist, so ein Platz auf Distanz. Also du musst das erst auf Entfernung, dann aus der Bewegung, dann die einzelnen Elemente kombinieren, bis ich dann ganz zum Schluss den Hund von mir wegrennend aus dem Hintergrund ins Platz rufen kann. Aber der Aufwand geht mir genauso, finde ich, wie dir an der Stelle. Der lohnt sich bei echt, also fast 99% aller Hunde. Und die Hundebesitzerinnen sind dann ja auch so, was? Wow, sie sind so stolz.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Hunde, die jagen gehen, erziehen. Aber wie kann man Jagen überhaupt unter Kontrolle bringen? Darüber spreche ich heute mit Christiane Jung. Hallo Christiane, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich hier zu sein. Schön, dich zu hören.
Heute gibt es was ganz Praktisches für die HörerInnen.
Richtig.
Ein Thema, was viele beschäftigt, die Erziehung von jagenden Hunden.
Sehr richtig. Sehr schön gesagt auch, dass es Erziehung ist. Ne, dieses ganze Training, um das Jagdverhalten besser unter Kontrolle zu bringen, ist nicht alles nur Training, also nicht alles Dressur, sondern da ist ganz viel Erziehung dabei. Sehr richtig. Quasi als Voraussetzung für die Arbeit überhaupt mit dem Hund.
Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, kann man denn jeden Hund vom Jagen abbringen?
Natürlich nicht. Also ganz klar, ne, immer und jeden, Pauschalisierungen oder Ausschlüsse, das funktioniert nicht. Und es gibt Hunde, die kann man nicht vom Jagen abbringen. Auf jeden Fall. Und es gibt auch genetisch so stark veranlagte Motivationen, dass da auch starke Grenzen im Training für das Jagdverhalten besser unter Kontrolle zu bringen, gegeben sind. Ich kann nicht erwarten, dass ich mit meinem, weiß ich nicht, großen Münsterländer abends am Elbdeich, wo die Kaninchen Völkerball spielen, ohne Leine, Hörbuch oder Podcast hörend spazieren gehen kann, ohne dass er ins Jagen gerät. Da sind tatsächlich
zumindest
sehr...
Zumindest nicht, wenn es ein guter Münsterländer ist.
Ja, genau. Ja, richtig. Oder Wischler oder auch ein Hütehund. Alle, die gut jagen können. Deshalb, es wird immer Hunde geben, die auch... wo die Beziehung zwischen Mensch und Hund 1A geklärt ist, wo es überhaupt gar keine Missverständnisse gibt, der Hund seinen Menschen in jeder Situation ernst nehmen kann, außer dann, wenn es um das richtige Jagdverhalten geht. Da gibt es ein ganz paar wenige allerdings Hunde, wo ich einfach durch die Arbeit mit sehr vielen Hundehalterinnen mit jagenden Hunden am Ende sagen kann, ja, da müssen wir jetzt über womöglich andere Maßnahmen sprechen, über ganz viel Management, weil das ist so tatsächlich nicht besser unter Kontrolle zu bekommen. Der Großteil der Hunde, die allerdings in so ein Training kommen oder die Hundebesitzerinnen, die sich anmelden für Arbeit mit jagenden Hunden, da ist erstmal ganz viel Luft nach oben, was den erzieherischen Bereich anbelangt. Die können teilweise nicht mal kommen, wenn sie nur irgendwo in der Sonne gelegen haben und gedöst haben und der Mensch ruft sie ab. Die nehmen ihre Menschen nicht in jeder Situation ernst. Wie dann bei dieser hochgradig selbstbelohnenden Tätigkeit wie Jagen.
Das heißt, erstmal ein Rückruf aus dem Spiel mit einem anderen Hund.
Genau. Zum Beispiel.
Wenn es da schwierig ist, das ist ja auch schon schwierig für viele, gerade mit jungen Hunden, ne? Aber wenn das noch nicht klappt und man dann aber einen passionierten Jäger hat, wie soll das dann gehen?
Wie soll dann das gehen? Ganz genau. Oder auch ein Hund, wenn ich einfach ein Training mache mit Bewegungsreizen, wenn ich eben anfange, einen Hund für Bewegungsreize zu wappnen im Alltag, da gibt es ja Kandidaten, da reicht es, wenn es einfach zu Anfang verhindert wurde, dass sie einem Bewegungsreiz hinterhergehen. Bei anderen muss ich das aber in dem Moment kontrolliert unterbrechen. Ich muss tatsächlich in dem Moment direkt bestrafen, dass dieser Reiz angenommen wurde, weil sonst wird das Verhalten nicht eingestellt. Und das kann ich dann auch zum Beispiel überprüfen, wenn selbst ich mal sage, lauf doch dahin, wo der Ball geworfen wird und ich ihn dann davon abrufen kann, dann ist das schon eine sehr hohe Kontrolle, die ich habe über meinen an der Stelle jagenden Hund.
Da aber bitte auch mit Vorsicht jetzt nicht den ganzen Tag den Ball werfen und dann abrufen, weil auch das kann dann ein bisschen antickern.
Ja, um Gottes, ja, nicht nur ein bisschen, also um Gottes Willen. Das ist eine Überprüfungsmaßnahme.
Nur in ganz ausgewählten Situationen, wenn alles andere vorgetrainiert
ist. Ganz genau. Ganz genau.
So wie auch die Hasenzugmaschine, die packt man jetzt ja nicht jeden Tag aus.
Ja, dann würde vor allen Dingen auch gar kein Hund mehr sich davon hinterm Ofen vorlocken lassen. Also ganz im, also bis auf einige wenige, die den Bewegungsreiz dann so interessant finden. Aber ansonsten sollte die Hasenzugmaschine immer nur sehr exklusiv eingesetzt werden. Das ist zwar für die Hundehalterin oft immer ja so enttäuschend, oh, keine Hasenzugmaschine, schade, wollen wir nicht mal wieder Hasenzugmaschine machen?
Für die Hunde auch, die sagen es selber.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Das inflationiert dann nur. Ne? Dann hast du tatsächlich nicht mehr diesen Effekt, dass der Hund tatsächlich ins Hetzen gerät und du sagen kannst, nee, das sollst du aber nicht. Und
magst du für unsere HörerInnen gerade noch mal sagen, was so eine Hasenzugmaschine ist, wie die funktioniert? Also ich kann mir vorstellen, dass es viele ja noch nicht gesehen haben. Es haben oft ja vor allem große Hundeschulen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch keine. Die sind ja nicht so ganz günstig. Ich hätte natürlich gerne eine. Also wenn mir jemand eine Hasenzugmaschine sponsern will.
Ja, ich habe hier auch keine, tatsächlich auf Mallorca. Das ist eine Vorrichtung, also meistens in so einem kleinen Koffer, wo ein Motor über eine Spule mit einer Angelschnur ist es dann meistens, ein Fuchsschwanz, der da dran gebunden ist, den kann man ausziehen. Der Koffer ist dann also an einem bestimmten Ort und diese Schnur mit diesem falschen Hasen an der Stelle kann man dann ausziehen bis zu 100 Meter weit. Und dann hat man eine Fernbedienung, mit der man den Motor in dem Koffer bedient, der dann diese Spule, wie bei so einer ganz schnellen Angelkurbel, aufspult und den Hasen dadurch mit Wahnsinnsgeschwindigkeit über die Koppel, über eine Wiese, über einen Weg ziehen kann bis zum Koffer hin.
Und die sind wahnsinnig sensibel, die Dinger. Die gehen immer so leicht kaputt.
Oh, furchtbar. Also, oder der Faden reißt.
Aber man sieht es wirklich nicht, den Faden. Also, man muss halt schon ganz genau auf den Boden gucken, um den Faden zu sehen. Das ist halt richtig. Eher durchsichtig so. Ja, also, man kann schon Hunde ganz gut damit reinlegen. Ein Upgrade ist noch, man kann auch Wildgerüche natürlich auf diesem Fuchsschwanz machen. Aber dieser Fuchsschwanz an sich riecht schon immer so krass. Also, wenn ich die Hasenzugmaschine aus der Hundeschule bei mir zu Hause hatte, zwischen den Kursterminen, Jeppe ist so auf diesen Koffer abgegangen. Also der hätte am liebsten den ganzen Tag nur mit diesem Koffer verbracht.
Ja, das ist wirklich Hammer, wie schnell die das raushaben, dass das eben, dass da dieser ganze Mechanismus dahinter steckt, dass dann der Hase läuft. Und das ist auch ein großer Unterschied, ob ich das mit der Hasenzugmaschine mache, die total lautlos ist für den Hund. Mhm. Oder eben mit einem Quad ziehe oder über eine Drohne etwas bewege, wo der Hund immer irgendwie so ein Geräusch über sich oder vor sich oder hinter sich oder mit einem Motor, also es gibt ja auch so Gott, wie heißen denn diese kleinen Autos, Spielzeugautos, die man fernsteuern kann, die eben auch schnell sind, aber die auch immer ein lautes Geräusch von sich geben und deshalb das für den Hund immer noch ein bisschen was anderes ist als diese sehr geniale Hasenzugmaschine.
Trotzdem erinnere ich mich, wie wir beim Seminar Jagende Hunde, da hatte ich Cleo, glaube ich, noch ganz, ganz neu, da warst du ja auch da.
Ja.
Und nur wegen dem ganz leisen Geräuschlein von dieser Maschine hat er gesagt, ah Gott, und die ist direkt in die andere Richtung abgehauen, hat gesagt, da gehe ich auf gar keinen Fall hin.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, einmal vielleicht das Geräusch und zweitens mal auch die ganze Situation. Ne? Also da gucken jetzt auch noch mehrere und da wird was ausgelöst, was sich bewegt. Oh nee, ich mache hier mal gar nichts, ganz vorsichtig. Ja. Ist ja auch nicht doof, ne, an der Stelle, also, sondern eher schlau, hat sofort die Situation dekodiert. Das hatten wir auch mal mit der Straßenhündin von meiner Kollegin, die hinterhergehetzt ist hinter diesem falschen Hasen und 2 Meter vorher, und der wäre noch 100 Meter weiter gehetzt, oder 100 Meter weiter gezogen worden, hat sie erkannt, was das ist, das ist ja nur ein Fuchsschwanz und ist wieder abgedreht von selbst. Also die hat sofort rausgekriegt, so, ach komm hier, das ist ja alles Fake.
Also sehr schlaue Jäger checken das teilweise auch. Also die sind einfach zu schlau.
Ja.
Der Aussie geht immer hinterher bei mir. Also der durfte das auch immer mal mitmachen, wenn ich das mit den Junghundekursen gemacht habe. Geht passioniert hinterher, lässt sich aber sofort abrufen. Aber sobald er merkt, es geht um die Hasenzugmaschine, ist er halt komplett on fire. Deswegen lasse ich ihn dann nicht mehr lassen. Also der lässt sich auf uns Platz auf Distanz sofort schicken, aber ist danach den halben Tag danach komplett high.
Ja, das ist eben das, da funktioniert alles, und das sind ja wirklich diese Hütehunde an der Stelle echt Soldaten, die so super performen können, aber trotzdem findet die Hormonausschüttung statt und trotzdem ist der an für den Rest des Tages. Und das ist eben das, was man nicht unterschätzen sollte.
Ne? Ja, der bellt dann durch. Also der ist überhaupt nicht mehr zu sich zu bekommen dann.
Ja. Im Glück quasi. Das ist, sollte man dann lassen, auf jeden Fall.
Ja.
Um nochmal drauf zurückzukommen, Hasenzugmaschine setzt man dann ein zur Erfolgskontrolle. Ob das ganze Training, das man gemacht hat, um das Jagdverhalten seines Hundes besser unter Kontrolle zu bekommen, wo man dann ganz am Ende dieses Trainings an der Hasenzugmaschine kontrolliert, ob denn die Maßnahmen, die man jetzt trainiert hat, erfolgreich waren.
Aber man kann ja auch gucken, die mal einzusetzen, relativ, wenn man also schon ein bisschen was trainiert hat und Rückruf und so weiter sitzt, um überhaupt mal zu sehen, ob der eigene Hund jagen gehen würde, wie er jagt. Und ihn dann abzubrechen und ihn dann in der wieder, also einmal ihn sozusagen die Erfahrung machen zu lassen, der Hase sagt, nee, mit mir ist Jagen gar nicht Phase. also, dass er abgebrochen wird und dass man dann in die Wiederholung geht.
Das kann man auch.
Bevor man jetzt sowas wie einen Superplatz auf Distanz eingearbeitet hat oder so, kann man es ja auch relativ am Anfang vom Training einmal.
Also allein um richtig schön quasi als Halterin an der Stelle zurückgelehnt oder in kontrollierter Atmosphäre einmal sehen zu können, wie denn mein Hund dabei richtig aussieht. Dafür ist es auf jeden Fall auch sehr gut, das stimmt. Weil die Leute, die sich für so ein Training anmelden, die haben ja in der Regel das Problem, dass der Hund eben jagen geht oder abgehauen ist. Aber was natürlich stimmt, die wissen dann nicht immer genau, wie er dabei aussieht und wann es schon losgegangen ist, dass er sich eben ins Jagen begeben hat. Und dafür ist es natürlich auch gut. Na klar, weil eine Grundvoraussetzung ist ja nicht nur die geklärte Beziehung für eine solche Arbeit gegen selbstbelohnendes Verhalten, sodass der Mensch in die Lage versetzt wird, auch sagen zu können, nee, ich möchte das aber nicht, dass du das machst, mein liebster Schatz, ist dann ja auch, dass die Halterin an der Stelle in die Lage versetzt wird, den Hund richtig lesen zu können, also erkennen zu können. Ach, da ging das schon los, dass er, ach je, weil in dem Moment, wo ich dann die Leine abgemacht habe, da war er dann sofort weg. Ja, jetzt weiß ich warum, weil es ging ja eigentlich schon einen Kilometer vorher, also es ging schon an der Haustür los oder wie auch immer. Das ist ja ein Prozess, dieses erstmal richtig den Hund lesen zu lernen, den kann die nicht in einer Stunde, in einer Praxisstunde vermitteln, sondern das zieht sich ja auch durch die gemeinsame Arbeit durch und hört nicht auf mit einem solchen Kurs für Arbeit mit jagenden Hunden, sondern das bleibt ja bestehen.
Das war immer ganz cool an der Hasenzugmaschine, dass wir teilweise hatte ich noch PraktikantInnen dabei oder noch eine zweite Trainerin und wir haben mitgefilmt, die Hunde dann.
Ja. Ja.
Und dann wirklich in Zeitlupe angeguckt, wann wäre der Moment gewesen, wo man eventuell noch mit einem Rückruf oder einer Unterbrechung reingekommen wäre. Und dann konnten die HalterInnen viel besser sehen, ach, da wäre der Moment gewesen.
Genau dafür.
Wo ich noch reingekommen wäre eventuell. Wie ist der Hund dann, wenn er hetzt und so weiter. Also sich das wirklich in Zeitlupe, den eigenen Hund anzugucken, ist sehr aufschlussreich.
Dafür ist das toll. Ansonsten ist auch schon erhellend für die Halterin, wenn die ihren Hund allein beim Spazierengehen schon mal filmen. Ich meine, die filmen ja sowieso immer den ganzen Tag. Oder einige Hunde haben ja sowieso eigene Blogs schon, um aus ihrem Leben zu berichten. Und wenn dann mal gefilmt wird während des Spaziergangs und wir das zusammen analysieren, dann ist das auch schon oft für die Halterin so, wie, echt, hä? Wieso, da hat der doch gar nicht gejagt, der hat doch nur geschnuppert. Mhm. Und dann, wie du siehst, 2 Minuten später, als er dann weg war, das hat da seinen Anfang genommen. Und das ist, finde ich, auch, wo es so um gar nichts geht. Ne? Nicht jetzt, oh, es wird ein Bewegungsreiz ausgelöst oder direkt gar die Hasenzugmaschine benutzt, sondern während des ganz normalen täglichen Spaziergangs einmal das Verhalten des Hundes zu filmen, gemeinsam zu analysieren und dann eben den Menschen mehr in die Lage zu versetzen, dann beim Beobachten zu erkennen, wann es denn wirklich losgeht. Noch vorm Unterbrechen überhaupt sogar, ne? Oder vorm Zurückrufen oder Abbrechen.
Also beim Aussie auf dem Spaziergang im Wald ist das wirklich, dass ich das an der Muskulatur ganz stark sehen kann. Also bei den meisten Hunden, ne? Aber jetzt so bei ihm speziell, finde ich, ist das immer sehr gut sichtbar. Wie der läuft, ist eine andere Art. Es ist eine andere Art, wenn der jetzt im Sozialverhalten läuft und da imponiert, als wenn der jagdlich läuft. Der hat einen anders Also man sieht es am eigenen Hund, wo ist die Nase, wie ist die Bewegung und so weiter. Und das ist wirklich eine Schulung.
Ja.
Und ich habe das ganz früh, sehe ich das mittlerweile, dass ich denke, ah ja, jetzt kann ich entweder überlegen, ob ich es noch laufen lasse, weil ich noch einen Ticken später auch reinkommen würde. Mhm. So. Aber vielleicht erinnere ich ihn da schon mal nochmal an den Radius oder so. Und wenn ich den dann eng, oder der muss bei mir im Rand laufen ab dem Moment. Aber wenn ich wirklich so ein Gefühl habe von, nee, den Stress will ich mir jetzt auch gerade gar nicht geben, dann zack, ist der da schon an der Leine.
Ja, ja, was einfach zu einem guten Management dann dazugehört, ne? Entscheiden zu können, gebe ich mir jetzt den Stress, will es noch ein bisschen weiter laufen lassen, weil ich ihn mal wieder tatsächlich noch später wieder abbrechen können möchte. Oder sage ich mir einfach, nee, ich nehme ihn jetzt an die Leine, weil es mir jetzt hier auch einfach zu voll oder weiß ich nicht, zu nah an der Straße oder was auch immer. Ja, in der Tat. Und gerade bei einem Hund mit so viel Fell wie einem Aussie ist das nicht so einfach zu sehen am Muskeltonus. Ne? Aber der ganze Bewegungsablauf wird ein anderer, in der Tat. Ja. Und das ist schon, ja, je mehr man sich dafür interessiert und je genauer man seinen Hund dann dabei auch beobachtet, desto eher ist man auch in der Lage, beurteilen zu können, in welchem Verhalten, in welchem Funktionskreis, das hatten wir ja neulich in der Folge, in welchem Funktionskreis steckt da gerade.
Für sowas ist ja auch zum Beispiel Mantrailing ganz toll, dass man lernt, da die Hunde besser lesen zu lernen.
Besser lesen zu lernen, ja, richtig. Ja, in der Tat. Es hat bei mir ein Jahr gedauert. Meine Trainerin, die hat mir immer, siehst du jetzt gerade das, das und das? Und immer so, ja, okay, ich habe überhaupt nichts. Es hat auf einmal ist der Groschen gefallen und dann habe ich es wirklich sehen können, oh ja, jetzt ist er gerade am sich nochmal sortieren oder jetzt ist er ne, wirklich am ganz gründlich abarbeiten oder, aber das hat echt ein Jahr fast gedauert, bis ich das richtig erkannt habe. Also ja, vielleicht bin ich auch besonders, unempfindlich an der Stelle gewesen oder wie auch immer. Zu viel mit allen Sachen gleichzeitig zu tun gehabt. Aber ja, gute Möglichkeit, Mantrailen, um seinen Hund besser lesen lernen zu können. Ganz toll sogar.
Wie würdest du dann weiter vorgehen mit der Erziehung? Wo fängt man an? Also wenn jetzt eine Hundehalterin zu dir ins Training kommt, der Hund geht jagen, wo startest du?
Also als allererstes wird überprüft, wie die Beziehung gestaltet ist, wie der Hund in der Lage ist, seinen Menschen ernst zu nehmen und das über ganz banale Ansprachen, wie komm mal her, setz dich mal hin, mach mal dies, mach mal das und wie ist der Hund in der Lage, all das anzunehmen, auch unter Ablenkung und wie nicht. Und dann geht, so mache ich das in meinen Kursen immer, jeder einzelne Hundebesitzer wieder nach Hause und klärt erstmal die Beziehung. Das ist ja, also ja, es nennt sich dann immer häusliches Programm. Also es werden einfach immer, weil es hauptsächlich im Hause stattfindet, es werden Konflikte vermieden und der Mensch stellt sich neu dar. Das ist die Vorbereitung für die dann hinterher nachhaltigere Arbeit, um Jagdverhalten besser kontrollieren zu können. Wenn sie dann wiederkommen, nachdem die Beziehungsstruktur verändert werden sollte, der Mensch sich also neu positioniert hat, dann mache ich meist einen Stellvertreterkonflikt. Dann stellt sich der Mensch neu dar. Dann wird mal etwas...
Da würde ich gerne noch mal was nachfragen. Und zwar, du hast ja gesagt, oder wir haben ja festgestellt in der letzten Folge, Jagdverhalten ist stoffwechselbedingtes Verhalten. Wir sind nicht im Bereich Sozialverhalten. Das heißt, Sozialverhalten, da geht es ja um die Beziehung.
Genau.
Aber warum jetzt muss ich trotzdem erstmal die Beziehung klären, vielleicht ins häusliche Programm gehen, wenn es um ein Thema aus dem Funktionskreis stoffwechselbedingtes Verhalten geht?
Grundlage oder Voraussetzung dafür, dass sich mein Hund, der sich in einem anderen Funktionskreis befindet, gerade oder im Verhalten eines anderen Funktionskreises befindet, ist ja, dass er überhaupt ansprechbar ist für mich. Und wenn ich ihn schon nicht auf sozialer Ebene erreichen kann, also wenn ich schon nicht mal verlangen kann, einfach nur, weil ich es sage, etwas zu tun, ohne dass dem das selbstbelohnende Verhalten aus einem anderen Funktionskreis zugrunde liegt, wie soll ich dann erwarten, dass er das unter diesen viel schwierigeren Bedingungen könnte? Das ist ja genauso wie mit dem Sexualverhalten. Wie soll ich denn schaffen, meinen Rüden von einer läufigen Hündin abrufen zu können, wenn ich es noch nicht mal schaffe, ihn, weiß ich nicht, von, ja, wenn er irgendwo gerade liegt oder sogar mich anguckt und ich ihn rufe und er sagt, nö, komm doch selber, sehe ich nicht ein oder warum auch immer. Oder ich sage, geh mal zur Seite, ich möchte da jetzt auf dem Sofa sitzen und der sagt, nee, ich sitze jetzt aber hier. Das gibt es ja auch. Und das sind so alles Situationen, woran ich eben sehe, wenn noch nicht mal das möglich ist, wie soll es dann überhaupt denkbar sein, dass der Hund bei einem Verhalten, wo er mich nun wirklich überhaupt nicht zu braucht, sondern eben sich selbst belohnt, wie soll er dann meine Ansage über das sich selbst belohnende Verhalten stellen können? Und deshalb ist diese Grundlage so wichtig. Und da trennt sich dann so schön auch die Spreu vom Weizen. Plötzlich habe ich von 10 Kursteilnehmern, also gut, so voll sind die Kurse nicht, aber jetzt einfach mal von, oder von 100 Kursteilnehmern, habe ich plötzlich 95, ach sogar mehr, ich würde ja sagen 97, wo allein über die geklärte Beziehungsstruktur das Jagdverhalten schon gar nicht mehr so A, ausgeführt wird, B, der Mensch eine ganz andere Kontrolle plötzlich über seinen Hund hat, als bei diesen restlichen 3 Hunden, wo ich dann darüber spreche, vorhin der Eingangsfrage, kann man alle Hunde vom Jagen abbringen? Und nein, diese 3, da kann die Struktur der Beziehung noch so gesund sein. In dem Moment, wo er in seine Kette fällt, ist er nicht mehr ansprechbar. Aber der ganze große Rest, da ist eine gute Voraberziehung, gute Beziehungsstruktur und dann die echte Erziehung schon in der Lage, so viel an Energie rauszunehmen, sodass das eigentliche Jagdverhalten dann viel leichter unterbrochen werden kann. Ich viel leichter kontrollieren kann, was da passiert.
Wie wichtig ist das Thema Orientierung innerhalb der Erziehung von jagenden Hunden?
Also Orientierung ist super wichtig. Orientierung am Menschen mit Leine, ohne Leine ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Arbeit mit Hunden, die gerne jagen gehen. Er muss ja in der Lage sein, Außenreize ausblenden zu können und sich stattdessen an mir zu orientieren. Und deshalb ist das ist gerade A, unsere Technik und B, überhaupt diese Arbeit, diese konzentrierte Arbeit auch des Hundes ist unfassbar wichtig. Also es ist bei mir dann gleich auch die zweite Einheit, Technikeinheit. Ne? Das erste sind kleine durchsetzende Maßnahmen, also wie alles, was Hunde schon können, darf durchgesetzt werden, wie zum Beispiel ein Sitz, einen sogenannten Stellvertreterkonflikt. Und dann kommt sofort die Orientierung am Menschen an der Leine. Und diese Orientierung am Menschen an der Leine, wenn ich das mit dem Hund vorarbeite, mit dem ich dann in einem reizvollen Gebiet spazieren gehe, das nimmt schon so viel Appetenz auch raus und so viel Energie, dass das kommen wir dann ja auch noch zu, wie man dann im täglichen Miteinander ideal vorgeht, dass eben Spaziergänge sinnvoll aufgebaut werden mit dem Hund. Und da gehört diese Orientierung an der Leine immer an erste Stelle. Deshalb ist das wirklich unabdingbar. Ja, Hund muss sich orientieren können.
Was ich ganz häufig bei KundInnen habe, die kommen ins Erstgespräch und haben mehrere Themen mit ihren Hunden. Das heißt, die haben häufig das Thema, der Hund pöbelt an der Leine, aber auch der Hund jagt. Und dann habe ich immer die gute Nachricht an meine KundInnen, dass ich sage, cool, weil der Anfangsweg ist derselbe. Also wir starten bei beiden Themen mit der Beziehungsstruktur und beim Thema Orientierung. Dann irgendwann trennen sich diese Wege und wir arbeiten dann nochmal einen Platz auf Distanz und wir arbeiten eine Unterbrechung für das Pöbelthema ein und gehen da schön in die Wiederholung. Aber am Anfang geht der Weg erstmal komplett, funktioniert da übereinstimmend. Und das, was du dir auf der einen Seite erarbeitet hast, hilft dir genauso für das andere Thema weiter.
Absolut richtig. Ja, sehr gut. Genau so funktioniert's. Und ganz oft ist es dann ja auch noch so, dass sich das eine Thema plötzlich bei der Bearbeitung des anderen erledigt hat. Das ist ja so. Durchaus nicht selten der Fall. Ja.
Wie ist das so beim Thema Rückruf? Wir gehen jetzt davon aus, der ist richtig gut angelernt worden, Stück für Stück, vielleicht seit Welpenalter an oder seit der Hund da ist. Aber dann komme ich irgendwann an die Grenzen des Ganzen. Also der hört total toll, wenn er weiß, ich habe Futter dabei oder wenn er sagt, das lohnt sich jetzt. Aber wenn er sich lieber für was anderes entscheidet, fürs Eichhörnchen, die Katze oder den Spielkumpel auf der Wiese, wie gehe ich dann weiter vor mit dem Rückrufthema?
Also ist super wichtig, gerade bei der Arbeit mit jagenden Hunden, finde ich. Ich fange dann auch im Rahmen eines solchen Trainings nochmal so an, dass ich sage, jetzt wird, ne, weil es ja über diese Arbeit in der Beziehungsstruktur schon mal 2 Wochen lang überhaupt keine Konflikte gab oder auch idealerweise keinen Rückruf, weil der hat ja nicht mehr funktioniert oder der funktioniert in bestimmten Situationen nicht. Dann überprüfe ich nochmal, bis wohin funktioniert er denn? Wie du gerade gesagt hast, ja, immer bis dahin, aber wenn er erstmal oder wie auch immer, wenn ich so und so weit weg bin oder ne, wenn er schon so und so lange freigelaufen ist, das einmal abgefragt und dann wird das wieder neu auftrainiert, also wieder neu einmal Stufe 1 belohnen, dass er in bestimmten Situationen gut gekommen ist, dann wieder partiell verstärken und dann wird der Rückruf durchgesetzt. Das heißt, ich baue eine Situation auf, an der Stelle nichts mit einem Bewegungsreiz zu tun hat, sondern leg Futter aus oder was weiß ich, rufe ihn von einer Hilfsperson ab, wie auch immer, und kann dann in dem Moment, wo der Rückruf nicht so angenommen wird von meinem Hund, wie beigebracht und wie erwünscht, dann bestrafe ich das in dem Moment, also es erfolgt eine unangenehme Konsequenz, positiv bestraft und wiederhole dann so lange, bis in bestimmten, in dann auch wieder generalisierend, bis der Hund gelernt hat, okay, wenn mein Mensch ruft, no matter what, muss ich kommen. Da ist der Rückruf genauso eine Grundvoraussetzung mit. Ist eigentlich, ja, also wenn man jetzt eine Hierarchie bilden wollte, dann kommt der Rückruf nicht vor der Orientierung unbedingt, sondern er kommt erst danach, wenn der Hund schon gelernt hat, wo sein sicherer Hafen ist, wo er sich anpassen kann, wo er
also
seine...
Also das Durchsetzen, das Anlernen vorher schon.
Ja, das Anlernen, ah, ja, Entschuldigung, ja, ja. Natürlich, also das auf jeden Fall. Aber das Durchsetzen oder das Bestrafen des nicht angenommenen Rückrufs kommt dann erst danach. Mhm. Ja, muss ich gut orientieren können und dann käme das danach. Aber es ist natürlich genauso wichtig, dieser Rückruf. Und da ist auch immer ganz wichtig, dass man das sauber trennt, die ganzen einzelnen Maßnahmen auf dem Weg, um sich mehr Kontrolle mit dem jagenden Hund zu erarbeiten. Da spricht man ja auch davon, dass man einen Radius einarbeitet. Und wenn ich diesen Radius dem Hund beibringe, dann fange ich ja schon beim Welpen an. Beim Welpen ist das noch super einfach. Da gehe ich einfach, oh, er verdoppelt sich ein bisschen zu weit nach vorne, ist schon 2 Meter vor mir weg oder anderthalb. In dem Moment drehe ich mich lautlos um und gehe in die andere Richtung. Er merkt das nach 5, 6 oder 7 Metern so hoch, wo ist denn mein Mensch? Oder manchmal auch erst nach 10 Metern und dreht sich um und kommt mir wieder in die Richtung hinterher, in die ich jetzt gegangen bin und so weiter und so fort. Das mache ich halt jedes Mal, wenn er mir einen Ticken zu weit vor ist. Ich sage dazu nichts, ich unterbreche das nicht, sondern ich drehe mich einfach um und gehe weg. Und das hat bei schon einem ganz hohen Anteil an Hunden, an Welpen, den Effekt, dass sie besser auf ihren Menschen achten, dass sie einen Radius plötzlich einnehmen, der für mich eine gute Kontrolle darstellt. Beim Junghund dann, da wo ich, oder auch beim dann Erwachsenenhund oder ne, wo ich vorarbeiten konnte mit diesem Richtungswechsel, da mache ich, und das erfolgt im Freilauf, also das ist keine Leine an dem Welpen dran, nicht eine Schleppleine, an deren Ende er plötzlich merkt, oh, es geht nicht weiter, ich muss mich umdrehen, sondern im Freilauf. Und wenn ich das beim Erwachsenenhund nicht kann oder beim Junghund, weil der würde nicht auf mich achten und wieder mit umdrehen, da kann ich eine Leine in dem Moment neben den Hund schmeißen, wo er mir zu weit weg ist. Und quasi in dem Moment bestrafen, dass er aus einem bestimmten Radius rausgegangen ist. Und ich gehe dann einfach weiter. Ich will nicht, dass er zu mir zurückkommt. Ich rufe ihn nicht und gar nichts, sondern ich lasse das einfach so stehen. Ab dem Schritt wurde bestraft oder ab dem Schritt wurde ist etwas Unangenehmes passiert und find jetzt mal raus, bis wohin das nicht passiert. Und das ist dann der weitere Weg, um einen Radius gut kontrollieren zu können oder einen Radius dem Hund beizubringen, wie er mir spazieren gehen darf im Freilauf.
Was findest du ist so ein angemessener Radius? Oder was hast du für einen Radius gerne? 7 Meter, 10, 5, na, ich, 20?
Ich sage das immer dann auch zu meinen Kunden, weil als Unterbrechungsmaßnahme habe ich an der Stelle ja meine Leine, die ich werfen kann. Und ich kann die Leine ungefähr so 80, 85 Meter werfen. Deshalb ist das der Radius, den ich dann so lege. Hihi. Nein, also es ist ein bisschen, es ist etwas anders. Ich kann die Leine nicht so weit werfen. Und wenn mein Hund so weit von mir weg wäre, hätte ich schon längst Schnappatmung in der Tat. Außer es ist am Strand, wo ich 5 Kilometer weit gucken kann und wo dann nichts ist. Ansonsten sind das bei mir auch so, also auf jeden Fall unter 10 Metern.
Das heißt, wenn man sich jetzt eine Schleppleine anschafft, dann reicht auch die 10 Meter Schleppleine.
Ja, genau. Ja. Mhm. Ganz genau. Für die letzte Kontrolle, ne, oder für die letzte Sicherheitsmaßnahme, dass nichts passieren kann, würde eine 10 Meter oder 15 Meter Schleppleine reichen.
Mein Also der Hütehund, der Aussie, hat bei mir eine Differenzierung, dass er im Wald einen wesentlich kleineren Radius hat als auf einer Wiese. Also auf einer Wiese darf der ziemlich große Kreise ziehen. Da ist der auch mal 30 Meter weit weg, weil der lässt sich gut zurückrufen. Auch vom Mäuseloch lässt er sich gut zurückrufen, aber im Wald muss der schon so seine, soll der seine 7 Meter
Ja.
ungefähr haben.
Und das ist auch absolut möglich, wie ich ja eben auch sagte, oder am Strand, da wo man ganz weit gucken kann. Die können das ortsgebunden durchaus leisten und unterscheiden. Ja.
Ja.
Richtig, richtig. Und dann, wenn man eben an diesem Radius arbeitet, arbeitet man auch noch daran, dass man den Hund eben auf dem Weg hält, dass der nicht, wenn es, wie man sich jetzt so einen klassischen Feldweg vorstellen kann, wo es rechts und links Rasen oder eben so, was weiß ich, Bewuchs gibt und dann kommt auch schon gleich ein Knick oder schon gleich Gestrüpp und dahinter ist ein Fell, dass man ihn dabei bringt, nee, du bleibst entweder auf diesem Sandweg oder befestigten, wie auch immer, oder Asphaltweg. Das kann man genauso eintrainieren.
Stichwort Wegtreue.
Genau,
ja.
Ganz genau. Ja, und ich mache das meistens nicht über die Arbeit der Wegtreue, sondern ich persönlich habe das einfach darüber gemacht, dass, wenn ich sage, raus da, dass meine Hunde aus einem Feldeingang rauskommen. Ne? Also es ist so lange erlaubt, an der Seite zu gehen oder in einen Feldeingang reinzugucken, bis ich sage, komm da mal raus. Und das kann man auch anders machen.
Ne? Ja, also viele haben es auch so, dass es grundsätzlich nicht erlaubt ist, es sei denn, man ist frei. Das hatte
genau.
ich auch, also dass man den Weg langläuft und wenn man sagt, ach, die Wiese, hier kannst du jetzt rennen gehen, ist frei. Aber es ist grundsätzlich nicht erlaubt, einfach so vom Weg abzukommen.
Ganz genau. Es ist verboten, bis ich es erlaube.
Oder vielleicht von so einem kleinen 1-Meter-Pipi-Streifen am Rand, das muss
ja.
jeder für sich klären.
Ganz genau. Ganz
das ist
genau.
ja oft so in der Realität. Bei mir ist es so auch, dass die Hunde wissen, die dürfen so ein bisschen am Rand laufen, aber die dürfen jetzt nicht ins Unterholz, in den Wald richtig
ja.
rein.
Also tatsächlich, wenn man das jetzt immer so ganz dezidiert lerntheoretisch aufdröseln wollte und trennen wollte, dann geht das immer gar nicht, weil die meisten Hunde, wenn man das jetzt so überlegt, oh ja, nee, eigentlich, er darf ja auch nicht an den Rand, die oder ist meine Erfahrung, dass sie tatsächlich dann das schon mitschneiden, bis wohin sie dürfen und bis wohin
ja,
sie
ja.
nicht dürfen. Und das macht es so viel einfacher.
Voll.
Also es ist
ja.
alles immer nicht so akademisch, wie sich das so anhört oder aber auch, wie es viele Kolleginnen ja manchmal auch verkomplizieren. Muss es gar
aber
nicht.
Aber es ist halt beides okay. Also ihr dürft sowohl sagen, sozusagen, ihr wollt einen Hund, der da nicht hingeht, es sei denn, ihr gebt es frei. Oder ihr sagt, der Hund darf da hingehen, aber ihr sagt, nee, raus da. Das eine, beim einen muss man vielleicht ein bisschen mehr, ich mag das Wort konsequent nicht, ein bisschen klarer vorarbeiten, sagen wir so.
ja,
und
genau,
beim anderen
gut.
muss man mehr schwätzen auf dem Spaziergang vielleicht.
Ja, ja, richtig. Und das hängt ja auch davon ab, wie man wohnt oder wie die Gegend aussieht, in der man spazieren geht. Also
ja.
das bedingt ja auch, welchen Ansatz man da wählt. Ja.
Jetzt haben wir die Beziehungsarbeit, wir haben die Orientierung, wir haben den Radius, die Wegtreue, wir können unsere Hunde lesen.
Den Rückruf.
Den Rückruf, aber der Hund geht immer noch jagen. Wie geht's jetzt weiter?
Also, wenn ich jetzt schon diese vielen einzelnen Elemente mir erarbeitet habe, habe einen ganz tollen Rückruf, kann meinen Hund wirklich schon auf eine hohe Distanz von sehr reizvollen Situationen abrufen. Er kommt super zuverlässig. Ich kann zum Beispiel, was auch ganz zu Anfang diese Stellvertreter-Konflikte anbelangt, ich kann auch ein Aus oder ein Nein auf eine hohe Distanz abverlangen. Dann hat mein Hund einen Radius inzwischen, der für mich gut überschaubar ist. Er ist abrufbar aus dem Feldeingang. Er kann sich super orientieren. Wenn ich also eine Orientierung an der Leine mache, funktioniert das super. Jetzt geht er aber trotzdem noch jagen. Es kommt bereits und er geht trotzdem noch jagen. Dann spreche ich darüber, dass ich auf jeden Fall im Alltag den Spaziergang immer sinnvoll aufgebaut habe. Das heißt, wir fahren ins Gebiet, wo wir spazieren gehen, oder wir gehen aus der Haustür und es erfolgt erst eine Orientierung an der Leine, dann erfolgt eine Orientierung ohne Leine. Dann, wenn es möglich ist, weil ich kann meinen Hund ja jetzt gut lesen oder besser lesen als vorher, kann ich Freilauf gewähren in dem Radius, den wir uns erarbeitet haben, auf dem Weg, dem er treu folgt. Wenn ich jetzt erkenne, huch, es wird brenzlig oder ich habe das Gefühl, er hat die Nase sehr weit oben, er windet oder ne, oder er hat die Nase sehr weit unten, er ist schon auf einer Spur, dann rufe ich ihn direkt zurück und leine ihn wieder an. Ich gehe kein weiteres Risiko ein. So wie du das gesagt hast bei deinem Aussie, wenn der schon anzeigt, dass er jagen geht oder stoffwechselbedingt unterwegs ist. Wenn ich das quasi als tägliches Management nutzen kann, komme ich schon sehr, sehr weit. Wenn ich mir jetzt noch den Fleißauftrag auferlege und sage, ich möchte aber jetzt auch noch möglichst oder ich möchte in der Lage sein, meinen Hund, wenn er schon durchgeht und hetzt, davon abbrechen zu können oder da ihn stoppen zu können, dann arbeite ich in der Arbeit am liebsten einen Platz auf Distanz ein. Dass wirklich der Mensch in die Lage versetzt wird, dem Hund von hinten, ne, der Hund rennt hinter seiner Beute hinterher und der Mensch kann von hinten einen Platz verlangen und der Hund kann es ausführen. Und das ist tatsächlich dann nochmal bei einem hohen Prozentsatz von Hunden ein Garant dafür, dass der Mensch eben mehr Freiheiten geben kann, also dass tatsächlich mehr Freilauf gewährt werden kann und dann eben ein Hetzen auch unterbrochen werden kann.
Ich liebe Platz auf Distanz.
Ja.
Und es ist wirklich eine tolle Sache. Ja. Und da vielleicht auch noch mal für die Hundehalterin, die denken, aber meiner macht nicht so gut Platz. Oder der kann das nicht so gut.
Respekt.
Genau. Platz auf Distanz ist wirklich mit vielen Hunden sehr viel mehr möglich, als man denkt.
Ja. Ja. Nee, das macht er nicht so gerne.
Kommt dann ja mal also gerne. Ja. Da bin ich echt schon mit vielen Hunden wirklich gut weitergekommen, wo am Anfang die Menschen gesagt haben, nee, da kommen wir nicht hin.
Platz auf Distanz ist echt zwar zu Anfang wirklich viel Fleißarbeit, weil es eben einfach eine neue Aufgabe ist, so ein Platz auf Distanz. Also du musst das ja erst auf Entfernung, dann aus der Bewegung, dann die einzelnen Elemente kombinieren, bis ich dann ganz zum Schluss den Hund von mir wegrennend aus dem Hintergrund ins Platz rufen kann. Aber der Aufwand geht mir genauso, finde ich, wie dir an der Stelle. Der lohnt sich bei echt, also fast 99% aller Hunde. Und die Hundebesitzerinnen sind dann ja auch so, was? Wow, sie sind so stolz oft. Also die freuen sich so über ihren Hund auch wieder. Nach kannst ja ganz oft sagen, ist da auch so ein langer Leidensweg vorher gewesen. So, weil dann haut der immer ab und ich kann nicht sehen, wann er jagen geht. Und jetzt mit diesem Pfund in der Tasche, dass sie dieses Platz auf Distanz eingearbeitet haben, ist das auch nochmal wieder so ein ganz anderes Miteinander, dann so den Hund auch wieder so richtig toll zu finden, finde ich.
Und es kommt ja tatsächlich auch aus dem Jagdhundebereich, ne? Es kommt ja vom Triller Down der JägerInnen.
Ganz genau.
Deswegen sagen auch viele Down. Also man kann auch nochmal als neues Kommando Down rufen statt Platz. Aber ich finde Platz, ich persönlich rufe sehr gerne Platz, weil du kannst so richtig so auf die Entfernung dieses Platz. So,
ja.
Also, ja. Zack. Und dann machen die Hunde auch. Es ist halt auch nicht so, ich lege mich mal langsam jetzt hin, sondern es ist halt wirklich die Platzen halt wirklich aus der Bewegung. Fupp. Und das sieht schon schick aus, wenn die so richtig im Jagen drin sind und dann einfach platzen.
Ja. Ja, platzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, also ich halte auch nicht so viel davon, dass man jetzt sagen muss, man braucht dafür ein anderes Wort. Das ist nicht nötig, sondern man kann da rufen, was man will. Das, was man vorher auch schon genutzt hatte, um dem Hund früher schon das sich hinlegen beizubringen, reicht dann. Aber ja, es kommt aus der jagdlichen Arbeit, dass mit dem Downtriller aber anders aufgebaut wurde früher und als wir das in der Arbeit machen heute.
Und ich beobachte, dass das Platz aus so einer schnellen Bewegung auch vielen Hunden noch mal mehr Spaß macht, als sich so langsam irgendwo auf die Decke zu legen. Also je nach Hundetyp, wenn man da so ein bisschen feurige Hunde hat, meine Hündin liebt es, so richtig schnell, fupp, aus einer schnellen Bewegung hinzulegen. Ja. So, also ich habe das Gefühl, das hat für manche Hunde auch so einen selbstbelohnenden Spaßfaktor noch dabei, diese Bewegung.
Also ja, weil da so schön viel Dynamik drin ist, ne? Das wer weiß. Also ich wäre jetzt nie oder habe das noch nicht so formulieren können für mich, dass ich denke, dass das wirklich den Hunden auch so viel Spaß macht. Ich wünsche es mir natürlich, dass es Spaß macht. Aber man muss eben auch sagen, in dem Moment hält man sie ja davon ab, etwas zu tun, was sie eigentlich viel lieber täten. Das heißt, man unterbricht das Verhalten, das sie eigentlich gerade gerne ausüben würden und was sich auch noch hochgradig selbst belohnt. Das schafft man eben nicht nur über das ganz toll beibringen und ganz schnell generalisieren etc., sondern irgendwann kommt man eben auch an den Punkt, wo man das durchsetzen muss, wo man eben sagen muss, wenn du es nicht machst, wird das für dich unangenehm. Und erst dann habe ich ja eine Garantie gibt's nie, aber dann habe ich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass mein Hund das auch während des Jagens annehmen kann.
Kannst du unseren ZuhörerInnen nochmal sagen, was ist der Vorteil von Platz auf Distanz gegenüber einem richtig gut geklärten Rückruf?
Also Vorteil kann ich gar nicht unbedingt sagen, wenn ich einen super Rückruf habe für den Hund, der auch gar nicht so determiniert jagt, dann reicht das vielleicht auch. Ne? Ganz toller Rückruf, mein Hund lässt sich durch mein hier oder kommt zurück vom Jagen abhalten, dann ist doch alles super, das ist doch schick. Muss ich gar nicht erst diese ganze, was ich eben sagte, Fleißarbeit auf mich nehmen und ihm das Platz auf Distanz beibringen. Das Platz auf Distanz brauche ich ja dann, wenn eben der Rückruf nicht ganz ausreicht. Wenn ich eben merke, ich habe da immer noch viele Situationen, in denen mein Hund einfach nicht anders kann, sondern weiter hetzen müsste. Und dafür gibt dann das Platz auf Distanz noch mal mehr Kapazitäten frei, als es nur allein der Rückruf kann. Aus meiner Erfahrung. Also ich kann sonst bei einem Rückruf, der dann mit sehr viel Stimmung auf weite Entfernung durchgesetzt wird oder durchgesetzt werden muss, meiner Meinung nach nicht so viel erreichen wie mit dem Platz auf Distanz oder aus meiner Erfahrung. Weil tatsächlich, also warum? Ja, gute Frage, warum?
Na, weil, also ich würde es so beantworten, weil es für den Hund eine einfachere Handlung ist. Also einmal wegen der Einarbeitung vielleicht, aber die ist ja auch beim Rückruf gut. Aber für den Hund ist es doch eine einfachere Handlung, zu sagen, zack, ich lege mich schnell auf den Boden, als ich drehe rum und renne den kompletten Weg zu meinem Menschen zurück, wenn ich da vorne eigentlich jagen will.
Aber dann könnte ich ja auch theoretisch einen Stopp eintrainiert haben. Also wenn es nur darum geht, dass er an der Stelle stehen bleibt, er muss ja nicht direkt zu mir theoretisch zurückkommen. Ich will ja einen Abbruch beim Jagen.
Ja.
Hör auf zu hetzen und stopp zumindest, guck mich an. Ne? Vielfach ist es eben tatsächlich so, dass den Hunden dann kaum möglich ist, zurückzukommen, sondern dann stehen sie da und sind...
Aber durch das Platz hast du ja auch noch da zusätzlich, dass sie halt nicht direkt wieder aufstehen, weil sie gelernt haben, drin zu bleiben. Und das ist beim Stoppen, also würde ich auch sagen, ja, man kann auch auf jeden Fall überlegen, ob man einen Stopp einarbeitet bei manchen Hunden. Es wäre ja noch eine Alternativmöglichkeit, also das kann man ja tun. Aber es ist einfacher zu stoppen, als zurückzurennen.
Richtig. Und das Platzen hat dann natürlich noch den Vorteil, dann hast du oftmals noch einen Bewuchs, der eben noch die Möglichkeit verhindert, dem weglaufenden Wild noch weiter hinterher zu gucken oder den Bewegungsreiz noch weiter verfolgen zu können. Weshalb dieses Platz auf Distanz tatsächlich das allersicherste ist oder die allerbeste Möglichkeit. Aber ich weiß gar nicht, ob das der Grund ist, dass es eben deshalb besser funktioniert als ein, weil die Ansprechbarkeit des Hundes muss bei beiden Signalen gleich hoch sein. Und dann ist es ja auch oftmals so, also ich habe auch schon eine Situation gehabt, wo meine Hündin, die das perfekt kann, wo sie es aber nicht gleich geschafft hat, sich hinzuschmettern, weil da war sie nur ungefähr, die war keinen Meter vom Hasen entfernt. Und ich war aber 50 Meter weiter weg. Da hat sie sich nicht sofort hinschmeißen können. Sie hat aber sofort aufgehört zu hetzen und hat sich zu mir umgedreht. War mir ja super lieb. Ich habe dann trotzdem darauf bestanden, dass sie platzt. Aber sie hat in dem Moment mein Signal gehört und hat aufgehört mit dem, was sie eigentlich lieber täte. N gleich 1, also das war jetzt da an der Stelle nur meine Hündin. Aber deshalb weiß ich gar nicht, ob es, das kann vielleicht Iris lerntheoretisch richtig aufräumen, ob es tatsächlich einfacher ist für den Hund, nur so eine Handlung auszuführen wie stoppen und sich hinlegen oder stoppen und sich umdrehen und zurücklaufen. Mhm. Ja, in der Tat habe ich aber auch schon...
In der Praxiserfahrung zeigt das das auf
jeden Fall. Genau, also, ja, das, ganz genau.
Genau, die Praxis gibt da auf jeden Fall...
Richtig, Aufschluss, das, ja. Richtig. Das stimmt. Mhm. Ja, und dann gibt es eben nur noch ein ganz paar wenige Hunde, wie ich vorhin schon sagte, wo es eben immer Situationen geben wird, die sich nicht kontrollieren lassen, wo man einfach sagen muss, nee, wenn der weiß ich nicht, Jupiter im so und so Mond oder ne, und dann kommt auch noch, nachdem wir der Katze auf dem Nachbarsgrundstück begegnet sind, dann kommt auch noch ein Eichhörnchen im Wald und dann rennt er dem Reh hinterher, das wegläuft, das wird's dann immer geben. Unfälle wird es immer geben. Also es gibt keine 100% Garantie und es gibt eben auch kein Hund oder kein soziales Lebewesen, das an der Stelle funktioniert wie ein Roboter und dem man was einprogrammiert und dann ist das immer zu 100% abrufbar.
Wir hemmen ja damit ein sehr, sehr selbstbelohnendes Verhalten. Also ja. Am Ende der ganzen Geschichte hemmen wir es.
Ja.
Mit der Hund damit mehr Freiheiten bekommt. Also es ist ja immer eine Rechnung für den Hund und auch für dessen Freiheit, dass wir den Hund hemmen. Was würdest du jetzt sagen, wenn jemand ein Angebot wahrnimmt einer Hundeschule, wo es heißt, wir arbeiten ohne positive Bestrafung, ohne Hemmung und so weiter? Wie realistisch ist das, einen Hund, der wirklich gerne jagen geht, nur über positive Belohnung vom Jagen abzuhalten, wenn man es ganz kleinschrittig aufbaut?
Im anlernenden Bereich ist das alles möglich. Ist das auch vor allen Dingen ja nicht anders, als wir das auch anlernen. Ich komme aber bei einem Hund, das hast du ja eben auch so formuliert, der gerne jagt, dann eben an die Grenze, wo er entscheidet oder eben einfach auch gar nicht mehr oder gar nicht entscheiden kann über das, was ich ihm als Belohnung verspreche, wo er eben das nicht mehr aufwiegen kann mit dem, was sich an diesem Verhalten eben viel mehr belohnt, nämlich die körpereigene oder systeminerte Hormonausschüttung. Und deshalb bin ich da an Grenzen gesetzt, ganz klar. Ich kann nicht nur über ein Umlenken oder ein Ablenken oder nur über meinen auch super Rückruf jeden Hund davon abhalten, weiter zu hetzen. Es gibt Hunde, mit denen funktioniert das. Ich habe Hunde gesehen, wo so es gibt ja diesen super Rückruf auch, ne, der wird ja auch nur, oder es gibt Trainingsmethoden, wo der nur positiv belohnend beigebracht wird. Und das funktioniert aber auch. Aber das sind dann auch Hunde, die gehen nicht wirklich enthemmt jagen. Und deshalb muss man das immer ganz ehrlich, finde ich, beantworten. Ist es wirklich so, dass dieser Hund tatsächlich ernsthaft jagen geht? Ist er da erfahren genug? Er hat auch schon Lernerfahrungen gemacht, dass er das durchzieht. Also ist es nicht der 5 Monate alte, weiß ich nicht, Havaneser oder sowieso, also der noch nicht geschlechtsreife Hund, der alles noch spielerisch mehr oder weniger ausprobiert, komme ich da an meine Grenzen. Wenn ich nicht in der Lage bin, dass auch eine Hemmung, die nicht ausgeführt wird, negative Konsequenzen hat.
Wie sieht's aus mit der Idee, dass man davon ausgeht, zu gucken, was hat der Hund für Bedürfnisse und sein Bedürfnis ist einen interessanten Spaziergang und Jagen ist für den Hund interessant und dann versuche ich mit Kekse verstecken, mit dauerhafter Ansprache, mit irgendwelchen Tricks, mit hier und da, dass ich den Spaziergang so spannend gestalte, dass der Hund deswegen nicht jagen geht. Was sagt die Praxis?
Dass es leider nicht funktioniert. Also das ist zwar eine kontinuierliche Unterhaltung für den Hund, die hat aber nichts damit zu tun, dass er in dem Moment, wo das wirkliche Objekt der Begierde verfügbar ist, dass er dann sagt, wir können ja hinterher weiterspielen, aber jetzt gehe ich erstmal dem Reh hinterher. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dass die Idee, den Hund davon abzulenken, das ist ja auch nicht nur beim jagdlichen Verhalten so, das ist ja auch im Aggressionsverhalten in dem Bereich auch nicht selten anzutreffen, dass auch die Idee ist, auch bei Ängsten, ja genau, stimmt, oh Gott, fast noch schlimmer. Das funktioniert eben nur so lange, wie ich diese Nanosekunde Vorsprung habe und immer genau sehe, was mein Hund vielleicht als nächstes statt meiner Ablenkung oder statt meiner Feuerwerksidee hier wahrnehmen könnte. Nur so lange kann das funktionieren. Und in dem Moment, wo er sagt, so jetzt habe ich aber keine Lust mehr, ich habe jetzt genug Frohlich gegessen oder genug, weiß ich nicht, apportiert hier mit dir, jetzt reicht's mir nicht mehr, jetzt da hinten läuft ein Reh, das finde ich tausendmal interessanter. Deshalb kann es nicht garantiert funktionieren. Oder es ersetzt nicht die wirkliche Konfrontation dieses Interessenkonflikts.
Abseits von der Idee, dass das was mit dem Thema Jagen zu tun, also dass das das Thema Jagen auflösen könnte, was hältst du davon, auf einem Spaziergang ständig mit dem Hund in Daueransprache, in Dauerkontakt sein zu müssen?
Ist ja furchtbar anstrengend. Also ich meine, auch da, ja, das kann ich ja versuchen.
Für den Menschen oder für den Hund?
Für beide. Also für beide, so ist doch das Leben nicht. Also jetzt mal ganz im Ernst, ich gehe ja eigentlich mit meinem Hund gerne spazieren, weil wir die Natur wahrnehmen wollen. Und dazu gehört zu meinem das Wohlbefinden oder zur Erfüllung der Bedürfnisse meines Hundes auch ein Erkunden der Umgebung. Der muss auch mal Freizeit haben dürfen. Der muss auch mal schnuppern dürfen oder sich auch mal irgendwo verdaddeln dürfen. Hat sich irgendwo festgesogen und festgeschnuppert. Und ich stehe daneben und sehe aber, ja, was weiß ich, weil da gerade wieder die Nachbarshündin oder irgendwer langgegangen ist, verliert er sich da so selbst. Das gehört doch zu einem gesunden Leben dazu. Da kann es doch nicht, die Idee kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit jemanden in ein Gespräch verwickele, um zu verhindern, dass er seine Umwelt wahrnimmt. Das stelle ich mir nicht nur hochgradig anstrengend vor, sondern eben auch so fernab von jeder Lebbarkeit. Finde ich nicht schön als Gedanken, dass der Mensch immer die ganze Zeit etwas tun muss, damit der Hund sagt, okay, ich höre dich, ja, ich sehe dich, ja, ich hätte gerne den Keks, den du mir da gibst. Gibt ja dann auch Ideen, dass die Leute nur aus der Hand füttern, also dass der Hund sein Futter nur aus der Hand bekommt und das auch während des Spaziergangs, also nie auch mal in Ruhe fressen darf. Das finde ich alles lebensverneint, ganz ehrlich, und auch realitätsfern.
Gibt es noch etwas, was du den HörerInnen mitgeben willst zum Thema jagende Hunde zum Schluss unserer Folge?
Also die meisten Hunde jagen, die meisten Hunde können jagen. Nicht verzweifeln, weil es ist immer noch ganz viel Möglichkeit, da mitarbeiten zu können und das Jagdverhalten unter Kontrolle zu bringen. Jedenfalls unter viel bessere als womöglich bisher. Und es ist halt nur ein bisschen Fleiß erforderlich.
Was würdest du jemandem sagen, der zu dir ins Training kommt und du erklärst den Weg dahin? Also ja, wir werden den Hund auch hemmen. So, wie würde das aussehen bei deinem speziellen Tier? Und die Person sagt, nee, dann möchte ich es managen. Weil ich möchte meinen Hund nicht hemmen, dann greife ich auf die Schleppleine zurück.
Das ist ja eine komplett legitime Entscheidung. Das kann
ja voll.
Auch total. Also das habe ich tatsächlich allerdings in meiner Praxis noch nie erlebt.
Ich auch nicht.
Naja, weil der Traum ist ja tatsächlich eigentlich eines jeden Menschen, den Hund möglichst frei laufen lassen zu können. Also so die Idealvorstellung ist immer, mein Husky läuft frei auf die anderen Hunde, auf der Hunde, wie sie die sich da tummeln und miteinander spielen und bleibt dann da auch und spielt da weiter. Das ist ja so das Idealbild, das wir haben. Oft, und jetzt kommen halt die ganzen Abstriche, die ich machen muss im Alltag. Und da kommt dann das Salz in die Suppe. Und deshalb habe ich noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht meinen Hund hemmen, sondern eher die sagen, ja, oh ja, wenn er so lange frei laufen lassen kann und lernen kann, dass, wenn ich sage, jetzt ist Stopp, dass er dann aufhört, das will ich haben. Und dafür gehen die dann auch den Weg. Also immer.
Ich finde auch, das darf jeder für sich abwägen, wie er das machen möchte, wann er auf Management zurückgreifen möchte, ob er hemmen möchte oder nicht. Aber zu bedenken gilt es dabei auch nochmal, dass wenn wir den Radius klären, dass wir auch da irgendwann auf eine Hemmung zurückgreifen und dass ein Hund, der jetzt nur an der Schleppleine läuft, aber ein paar Kilo wiegt und da volle Kanone, ich weiß nicht, ich denke an so einen Dalmatiner, den ich zum Beispiel gerade im Training habe, Dalmatiner Rüden, der da volle Kanone einmal in die Schleppleine donnert, weil man dann nicht hemmen möchte, das ist dann auch nicht lustig. Und dann kann man eben nur noch auf die kurze Leine zurückgreifen. Wenn man da gar nicht hemmen will, geht vielleicht nicht mehr in den Wald spazieren, geht also meidet vielleicht gewisse Orte, ist dann komplett nur auf Freilaufgebiete oder den Garten angewiesen für einen Freilauf, um den zu gewährleisten, oder wird gar nicht gewährleistet. Also ich denke, jeder muss für sich die Rechnung durchgehen und sagen, was möchte er tun, so. Wie viel Freiheit will ich meinem Hund zugestehen? Wie sehr will ich vielleicht dann mit meinem Hund da in den Konflikt gehen und wo möchte es nicht? Aber ja, natürlich soll und darf das jeder für sich entscheiden. So, und für sich das am Ende sagen, was da die Lösung ist.
Sehr schön gesagt. In der Tat, ne, sollte jeder, weil die Arbeit muss ja schließlich dann immer der einzelne Hundebesitzer machen, die einzelne Hundebesitzerin und nicht wir. So viel Spaß, wie die Arbeit mit jagenden Hunden macht, das ist natürlich auch nicht nur dem Trainingserfolg dann zugute zu halten, sondern es geht ja da auch ganz viel drum, dass Jagdverhalten, wenn es denn enthemmt ausgeführt wird, auch mega gefährlich ist. A, für die Umwelt, also für andere am Alltagsleben teilnehmende Lebewesen. Es muss ja nicht immer nur die Nachbarskatze sein oder das Eichhörnchen, die dann schnell über den Zaun verschwinden, sondern gerade im Winter, wenn Rehe trächtig sind und vom Hund 20 Meter gehetzt werden, der Hund kommt zurück, aber das Reh stirbt aufgrund dieser Verausgabung und der schlechten Energielage, die sein Organismus hatte, stirbt dann hinterm Knick mitsamt der Frucht. Also das ist alles nicht witzig. Oder eben aufgrund dieser Unkenntnis dann die Idee, naja, er läuft zwar hinterher, aber er hat's ja noch nie gekriegt. Das Wild wird trotzdem gehetzt. Oder kleine Hunde, die gehetzt werden. Von den Postboten, die gebissen werden, und den Joggern, die verfolgt gebissen werden, mal ganz ab. Denn die gibt's ja jeden Tag. Also Jagdverhalten nicht zu kontrollieren oder eben zu verhindern, das ist eine große Gefahr für die Umwelt, in der Tat. Und deshalb sollte man sich diesem Thema auch schon ernst widmen. Nichtsdestotrotz macht dann die Arbeit dahin sehr viel Freude.
Danke, Christiane, für deine Beantwortung der ganzen Fragen, dass wir das Thema nochmal angegangen sind. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend auf der Insel jetzt,
um ja, es ganz kurz Dank. Zu sagen. Vielen Dank, werde ich mit Sicherheit haben, Freitagabend heute. Vielen Dank dir.
Freitagabend auf Malle, was geht ab?
Ja, was geht
Wo
ab?
Gehst du heute hin? Nein.
Tatsächlich haben wir heute Date Night, also wir gehen heute Abend noch essen, ja, in der Tat. Ja, sehr
in
schön.
In die Stadt so. Dann, also ihr wohnt ja auf dem Land.
Wir wohnen ganz ab. Auf dem Land, und ja, wir müssen dafür in die Stadt fahren. Heute fahren wir aber nicht weit, sondern nur in unser eigenes kleines Dorf. Da gibt es auch ein ganz tolles Restaurant und gehen da meißen.
Tapas? So.
Ja, genau. Tapas und vielleicht ein bisschen Fisch. Mal gucken.
Okay, was habe ich auch Hunger.
Dann. Ja. Okay. Schönes Wochenende.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema Erziehung von jagenden Hunden. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!